25. Februar 1957. Vom Westdeutschen Künstlerbund bin ich aufgefordert worden, die große Ausstellung 1957 in Berlin zu beschicken. Was soll ich hinsenden, ohne meine Existenz zu gefährden? Dieser Gedanke allein ist so deprimierend, dass mir jede Lust vergeht, meine Arbeiten hinzugeben. Es ist die Gefahr, dass Sie bei meinen abstrakten Arbeiten sagen, dem geben wir eine Pension. Er arbeitet wie ein Westler. Also ein Verräter, streichen wir seine Pension. Es ist nicht sicher, dass es so kommen wird, doch diese Gedanken kann ich nicht ausschalten und es ist das Lähmende, Lustlose, die beschämende Situation fast bei allen Künstlern, Wissenschaftlern, Theologen der DDR. Fürchte dich nicht, glaube nur. Um mein Werk fürchte ich nicht, weil ich daran glaube. 20. Januar 1957. Von Monat zu Monat erkenne ich mit froher Beruhigung, dass ich in die Landschaft gegangen bin, die meinem Gestaltwillen in meiner Arbeit so wirklich entspricht. Der Maler soll wissen, wo er hingehört. Er soll reisen, er soll wandern, um zu erkennen, wo seine Wiege geistig beheimatet ist. Van Gogh fand diese geistige Heimat in Arles, Cézanne in Aix, Gauguin in Tahiti, Nolde in Schleswig, Dix sehr spät am Bodensee, Greco in Spanien. Wo wird der Weltbürger seine Wiege finden? Seit dem 19. Jahrhundert sind die Generationen auf der Wanderschaft, seit dem 20. Jahrhundert sind sie heimatlos. Nur wenige Menschen ahnen, dass die Unruhe ihres Herzens ein Suchen nach dem wirklichen Ort ihrer Wiege ist. Spät erst erreiche ich das Glück, den Ort zu erreichen, der dem Gesetz in mir eine neue Lebenskraft geben wird. Ein Weiser hat gesagt, der kürzeste Weg zu sich selber führt um die Welt herum. 22. Dezember 1958. Heute ist das Altarbild abgeholt worden. Am Nachmittag stellte ich es mit dem Tischlermeister Heine auf. Mit harten Schlägen wurden 10 cm lange Nägel eingeschlagen. Dann stand es fest und aufrecht auf der Balustrade, die den Altar abschließt. Ich strich die Balken mit schwarzer Farbe. Ich strich mit derselben Farbe das große Kreuz. Überall noch kleine Verbesserungen, bis ich im Halbdunkel den Raum verließ. Er hat jetzt nicht nur ein Bild bekommen, sondern eine wirkende Kraft, die, so bitte ich, in der Gemeinde eine neue Gläubigkeit erzeugen möge. Der Bus war vorbeigefahren. Einige Schritte hinter dem Kirchhof kam langsam ein bescheidener Bauernwagen mit einem Sarg. Der erste Gestorbene, der unter dem Auferstandenen seinen Segen erhalten wird. Auch mögen das Antlitz und mögen die erhobenen Hände, die er nur segnen oder strafen wollen, den Trauernden ein Trost, eine Hoffnung sein und den Fröhlichen eine Zuversicht. Ein dunkler, grauer, kalter Nebel war auf dem Wege. Ich war sehr müde und ich dachte an den müden Josef und den ach so müden Esel, der die Maria trug. Wie auf dem nassen Rücken einer Schlange ging ich die gewundene, einsame Straße. Und dann sagte ich mir, das ist gut so, dass du so müde bist. Denn wenn du die Arbeit in der Kirche einfach einer bezahlten Kraft überlassen hättest, hättest du nicht den letzten Dienst am Altar zur Ehre des Herrn und seiner Gemeinde geleistet. Vielleicht ist gerade dieser letzte Dienst die wichtigste Handlung gewesen und Gott am wohlgefälligsten. 23. Dezember. Der katholische Pfarrer aus Königs Wusterhausen steht vor unserer Tür. Wir begrüßen uns höflich. Mit Recht ist er ungehalten, dass man ihm so kurz vor dem Aufbau des Altars erst die Mitteilung über den neuen Altar gemacht hat. Denn von nun an hält auch er vor dem Altar seinen Gottesdienst. Ich kann ihm mit gutem Gewissen sagen, dass ich auch an seine Gemeinde gedacht hätte, als ich die Auferstehung wählte und vor allem die rechte Tür mit den Abendmahlszeichen malte. Wir fahren zur Kirche. Ich habe sofort das Gefühl, dass er den Altar gut empfängt, denn er ist still und mit großer Aufmerksamkeit nähert er sich dem Bild. Ich bleibe zurück. Er sagt ganz bescheiden, das schwarze Kreuz davor erscheint ihm zu groß. Mit Recht sagt er dieses, denn ich habe auch sofort beim Eintritt denselben Eindruck gehabt. Nach einer Weile ganz stiller, ernster Ruhe tritt er an den Altar heran, verbeugt sich, kniet nieder und betet. Ich bin erschrocken. Mit Tränen habe ich in dieser Stunde meine eigene Arbeit gesegnet, wieder empfangen. Wir geben uns tief ernst die Hand, und damit hat auch die katholische Gemeinde das Werk empfangen. Wenn doch die Konfessionen diesem Beispiel der Not einer kleinen, bescheidenen Dorfkirche folgen würden und ihre Gottesdienste vor einem gemeinsamen Altar halten würden. 22. Januar 1959. Aus den Kritiken, schriftlich oder mündlich, über meine Arbeiten höre ich oft heraus, dass ich die Malerei zu gedanklich belaste, sie vom reinen künstlerischen Geschehen ablenke. Es ist aber der Gedanke, auch beim Malen, sein kostbarster Besitz. Er soll natürlich das, was sich besser mit Worten sagen oder schreiben lässt, nicht malen. Denn die Malerei beginnt dort am reinsten, wo das Wort aufhört. Aber ist das nicht schon ein Gedanke? Es ließe sich über Kunst so viel nachdenken, wenn es nicht so gefährlich wäre für die Kunst. Gilt es nicht auch von Gott? Ist nicht beiden, Gott und Kunst, das Geheimnis ihre stärkste Kraft, das Unerforschliche ihr Inhalt und der Gedanke Gnade, ohne zu denken und zu wissen, ein nie zu erreichendes Ziel?